NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Mir geht es in dem Buch vor allen Dingen ja auch darum, nachzuweisen, dass hier daran gearbeitet wurde, die Juden zu Fremden zu machen, indem man ganze Landstriche leerräumt von Synagogen, Schulen, Mikwen oder was auch immer.
Das gilt nicht nur für die Nazi-Zeit, sondern auch für die Zeit nach 1945, sagt Peter Seibert, emeritierter Professor für Literatur- und Mediengeschichte in Siegen und Kassel. Nicht alle Synagogen waren durch die Novemberpogrome 1938 völlig zerstört. Sie waren zwar verwüstet, fremd genutzt als Schweineställe zum Beispiel. Alles Jüdische wurde beseitigt, aber es gab sie noch. Was wurde aus ihnen? Was geschah mit den zerstörten Synagogen in Osnabrück oder auf Norderney? Überall, auch in Niedersachsen, brannten 1938 die Synagogen. Wurden Bethäuser, wurden jüdische Geschäfte zerstört und geplündert. Es begann die dritte Phase der sogenannten Arisierung. Wurden die Täter nach 1945 bestraft? Wie verliefen die Prozesse zum Beispiel in Goslar? Unser Thema heute: vom Umgang mit dem jüdischen Erbe. Am Mikrofon ist Thorsten Pawlak.
Da haben sich abends, wie überall im Land, SA und andere versammelt, vom Kaiser aus. Und das war die große Aufmarschwiese und haben da ihren Tag der Märtyrer gefeiert. Danach sind diese aufgegangen. Und da erhielten sie die Nachricht, und die wurde kolportiert, über den Anschlag von Herrscher Grünspan und die Verletzung von dem Rat in Paris, und wurden aufgefordert, marodierend durch die Stadt zu ziehen, und das haben sie gemacht. Die sind also von der Kneipe, wo sie sich versammelt hatten, sind sie durch die Stadt gezogen, marodierend, haben Fensterscheiben eingeschmissen, haben Geschäfte und Wohnhäuser geplündert, haben Menschen verprügelt.
Peter Schüger, promovierter Historiker, hat die Geschichte des Goslarer Pogroms vom 9. November 1938 erforscht.
In einem Haus haben sie den bettlägerigen jüdischen Geschäftsmann Selma Hochberg erwischt, ihn verprügelt, sind weiter durch die Stadt gegangen und haben sich sozusagen dann verstreut. Der Selma Hochberg war schwer verletzt, ist an Verletzungen erlegen. Die Polizei und Staatsanwaltschaft hat zugeguckt, wie die Bevölkerung auch. Also Sie müssen sich vorstellen, das ist mitten durch die Stadt gegangen.
Ungewöhnlich und mutig für die damalige Zeit, Selma Hochbergs Haushaltsgehilfin Plünnecke zeigte die Täter an. Die Polizei hat diese Anzeige aufgenommen und zu den Akten gelegt. Nach 1945 tauchte diese Akte wieder auf. Als Zeugin beim Prozess gegen die Täter hat sie ihre Aussagen wiederholt. Sie lassen sich so zusammenfassen.
Der Anführer sei ein untersetzter Mann mit roten Haaren gewesen, der von den anderen Fuchs genannt worden sei. Dieser habe sich wie wild gebärdet, habe sie beschimpft und sei, obwohl sie auf den schwerkranken Zustand von Hochberg hingewiesen habe, als erster in das Schlafzimmer von Hochberg eingedrungen und habe ihm zugerufen: »Steh auf, du Stinkjude!« Als ein anderer ihn mit der Bemerkung »Der Jude verreckt auch so« zum Fortgehen veranlassen wollte, habe er zunächst weiter darauf bestanden, Hochberg aus dem Bett zu holen und erklärt, er habe versprochen, Hochberg umzubringen.
Der Prozess gegen die Täter fand 1950 statt. Auch weil die Akte der Zeugin vorlag und sie ihre Aussagen machte. Die Strafen jedoch fielen gering aus. Peter Schüger.
Auch aufgrund der Tatsache, dass sich die Angeklagten immer selbst beschuldigten, der eine war schlimmer als ich und ich habe nur zugeguckt und ach, wer jetzt genau geschlagen hat, weiß ich nicht und so schlimm war das sowieso gar nicht. Außerdem seien sie versehrt und durch den Krieg und sowas, außerdem sei das schon so lange her.
Zwischen 7 Monaten und 1,5 Jahren Gefängnis lauteten die Urteile. Einige wurden freigesprochen. Die Goslarsche Zeitung berichtete 1950 unter der Überschrift »Sühne für die Goslarer Kristallnacht« über den Prozess vor dem Landgericht Braunschweig. Die Namen der Verurteilten wurden genannt. Es sei aber unklar, ob die SS- und SA-Haufen, so die Formulierung, einen Befehl aus München bekommen hätten oder über das Attentat auf den Botschaftsmitarbeiter von Rath empört gewesen seien. In dem Bericht wird auch erwähnt, dass der kranke Selma Hochberg misshandelt worden sei. Allerdings sei es dem Gericht nicht gelungen, die Hintergründe der Tat vollständig aufzuklären.
Es war aber gleichzeitig eine Berichterstattung, der man sozusagen die Erleichterung, die moralische Erleichterung herauszuspüren war. Jetzt sind die Täter gefasst, nun ist alles okay. Das war sozusagen die Stimmung. Die wurden mit Recht verurteilt. Wir anderen haben nichts damit zu tun, obwohl die ganze Stadt zugeguckt hat. So, und nicht nur paar Angeklagte da waren, sondern viel mehr da durch die Stadt marodiert sind. Aber das war sozusagen die Stimmung.
Wie in vielen anderen Städten, Gemeinden und Regionen kann man sagen, wie in ganz Deutschland spielte Auschwitz, der millionenfache Mord an den europäischen Juden, keine Rolle. In Goslar hatte man, wenn man das so formulieren will, das Glück, dass einige der wenigen Überlebenden in die Stadt zurückkehrten.
Zu der ganzen sich selbst Entschuldigung kam dann noch hinzu, dass der jüdische Mitbürger Charlie Jakob zurück nach Goslar kam, dass er dort sich mit NS-Mitläufern und Zuschauern, die es ja viele in der Stadt gab, versöhnt hat, dass dort auch noch Freunde von ihm geblieben sind, die ihn weiterhin unterstützt haben, die auch ihm in der NS-Zeit geholfen haben. Und so wurde sozusagen Charlie Jakob als die Figur der Aussöhnung zwischen Juden und Goslarern. Das schuf für lange Zeit ein gutes Gewissen.
Dort, wo früher das Judenhaus stand, wurde 1988 ein Gedenkstein für die jüdischen Opfer der Stadt angebracht. Auf dem jüdischen Friedhof am Rande der Innenstadt, der aus dem 17. Jahrhundert stammt, belegen 145 Grabsteine die lange jüdische Geschichte in dieser Stadt. Eine wichtige Straße in der Innenstadt wurde nach Charlie Jakob benannt. An den ehemaligen Wohnhäusern Goslarer Juden wurden Gedenk- und Erinnerungstafeln angebracht. Am Standort der einstigen Synagoge, heute Verlagshaus der Goslarschen Zeitung, erinnert eine Tafel an das jüdische Leben in der Stadt. Dabei fiel auf, dass die Texte auf den Tafeln das Schicksal der Juden beschönigten. Sie seien in den Konzentrationslagern gestorben. Ähnliches, so Peter Seibert, findet sich auf vielen Gedenktafeln.
Es wird nicht der Täter genannt, es wird nicht die Tat genannt und die Opfer werden nicht genannt, sondern man schwadroniert ein bisschen. Man zitiert aus der Klassik Hölderlin-Zitate, die nichts zu tun haben mit dem Gedenken an die zerstörte Synagoge, sind sehr beliebt. Also wenn ich mir das anschaue, so führen eigentlich die Gedenkplaketten die Erinnerung in die falsche Richtung.
Nicht sterb ich, nein, ich lebe. Das steht auf einer Gedenktafel am Ort der ehemaligen Synagoge in Bad Bentheim. Die Dokumentation Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus der Bundeszentrale für politische Bildung schreibt dazu, die Inschrift auf dem Sockel gibt keinerlei Hinweis auf die historischen Zusammenhänge. Das Datum der Zerstörung werde nicht genannt. Anders formuliert:
Einstmals stand hier eine Synagoge. Einstmal, wie in Märchenzeiten, aber damit haben wir nichts zu tun.
1977 wollte man in Lingen eine Tafel an einem Wohnhaus anbringen, das auf dem Grundstück der ehemaligen Synagoge steht. Der Eigentümer wollte das nicht. Eine Bronzetafel wurde dann auf dem Nachbargrundstück angebracht. Auf der Tafel steht, hier stand die Synagoge. Schülerinnen und Schüler aus Goslar haben 2008 die Texte auf den Tafeln in ihrer Heimatstadt kritisiert. Nun heißt es dort richtig, die Menschen seien dort umgekommen oder noch genauer ermordet worden. Die Versuche, die Novemberpogrome juristisch aufzuarbeiten, waren schwierig und häufig erfolglos, obwohl die Ereignisse erst wenige Jahre zurücklagen und es genügend Zeugen gab. Am 2. November 1945 forderte der Generalstaatsanwalt beim Oberlandesgericht Oldenburg die Oberstaatsanwälte von Aurich, Oldenburg und Osnabrück auf, unverzüglich zu ermitteln, was 1938 geschehen war. Denn diese Tat, die Zerstörung der Synagogen, habe die schwerwiegendsten Folgen gehabt und bei dem gesund empfindenden Teil der Bevölkerung tiefe Empörung ausgelöst. Alle an dieser Untat Beteiligten müssten ihre verdiente Strafe erhalten. Es passierte nichts. Noch konnten die Alliierten Druck machen. Erst als die Militärregierung in Oldenburg am 27. März 1947 den Generalstaatsanwalt von Oldenburg aufforderte, wegen Brandstiftung und Abriss der Synagoge von Wildeshausen zu ermitteln, kam Bewegung in die Sache. Auf dem Gebiet Westdeutschlands, auf dem Gebiet der drei westlichen Alliierten, waren die Urteile gegen NS-Täter anfangs durchaus hart, sagt Peter Seibert.
Die Leute wurden angeklagt wegen schweren Landfriedensbruchs, wegen Eigentumsdelikte und nachdem auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit als Verbrechen deklariert worden ist und bereits auch in Nürnberg verhandelt worden ist, da haben wir Kerker, wir haben Zuchthaus, also alles, was noch möglich war. Und keinesfalls wurde diese Sachbeschädigung gering behandelt.
Das allerdings änderte sich aber 1947, 1948.
Jetzt kommen aber immer mehr Richter, Staatsanwälte wieder in die Jurisdiktion, die selbst schon vor 45, also belastet waren, selbst schon vor 45 tätig waren und die eigentlichen Urteile über sich selbst hätten sprechen können. Und wir merken, dass allmählich 48, 49 die Situation ändert. Es ändert sich endgültig, als der Adenauer-Staat 1949 das Gesetz zur Straffreiheit verkündete, das am 1.1.1950 in Kraft trat.
Dieses Gesetz bedeutete eine Amnestie für alle Straftaten, die vor dem 15. September 1949 begangen worden waren. Dabei handelte es sich um Straftaten, die mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder bis zu 1 Jahr auf Bewährung bestraft werden konnten.
Das hat dazu geführt, dass alle diese Verfahren auf 6 Monate runtergedrückt worden sind. Man hat von allen Verfahren jetzt plötzlich erwartet, 6 Monate, mehr gibt's nicht dafür. Also sind die eingestellt worden, sodass wir ab 1950, ab diesem Straffreiheitsgesetz, quasi einen Abbruch dieser Aufarbeitung, dieser juristischen Aufarbeitung haben. Also ich weiß das beispielsweise von Nordrhein-Westfalen, dass die Strafverfolgung wegen der Pogromnacht 1950 völlig zum Erliegen gekommen ist.
NDR 1 Niedersachsen, unser Thema vom Umgang mit dem jüdischen Erbe. Norderney, Schmiedestraße 6, das Restaurant De Leckerbeck. Ein Spezialitätenrestaurant mit gutem Ruf. Das Haus weiß mit braunen Fensterrahmen. Nichts weist darauf hin, dass dieses Haus einmal eine Synagoge war. Norderney und die Juden, da gab es einmal ein ganz besonderes Verhältnis. Norderney galt als die Judeninsel, besser als judenfreundliche Insel. Peter Seibert.
Es war die einzige Synagoge auf den ostfriesischen Inseln. Es gab keine jüdische Gemeinde auf Norderney. Die Toten mussten bestattet werden auf dem Festland. Dass überhaupt dort eine Synagoge erbaut worden ist, liegt daran, dass jüdische Besucher schon vor dem Tourismus eigentlich immer wieder nach Norderney kamen. Und sie durfte nur gebaut werden, weil Kaiser Wilhelm II. Einen Sondererlass herausgegeben hat, dass die Juden in Norderney ihren eigenen Betraum haben, sollten es auch damit zusammenhängen, dass die Bankiers, die jüdischen Bankiers, sich im Sommer trafen mit der politischen Elite, mit Angehörigen des Hofes.
Antisemitische Vorfälle gab es aber auch auf der Judeninsel Norderney schon früh. Lisa Andrischak zitiert in dem Buch »Jüdisches Leben auf Norderney« einen antisemitischen Vers aus dem Jahre 1895. Am ganzen deutschen Meeresstrand glaubt man sich im Hebräerland. Die schönste See ist nicht mehr schön, wenn drin ein Jude ist zu sehen. Norderney blieb bis 1933 vergleichsweise judenfreundlich. Sie brachten viel Geld auf die Insel, doch ab 1933 wurde alles anders. Die Juden wurden vertrieben, die Synagoge stand bis 1938 leer, wurde dann verkauft und als Lagerraum genutzt.
Nach 1945 hat man sie umgebaut, völlig. Sie werden sich überhaupt nicht mehr erkennen. Man hat verschiedene Restaurants eingerichtet. Man hat ein argentinisches Restaurant eingerichtet. Vorgänger, glaube ich, vor dem jetzigen Restaurant ist eine Pizzeria gewesen. Das jetzige Restaurant, ein Feinschmecker-Restaurant, heißt der Leckerbeck. Der Leckerbeck, aber auf der Speisekarte wird immer noch geschrieben, Sie sind hier in einem besonderen Haus, nämlich der alten Synagoge, wo Sie speisen.
Auch wenn nichts mehr darauf hinweist, dass hier einmal eine Synagoge gestanden hat und nichts, weder außen noch innen, etwas an eine jüdische Synagoge erinnert, die neuen Besitzer des Restaurants weisen auch auf ihrer Homepage auf die Geschichte des Hauses hin. Eine Fotografie zeigt, wie sie einmal aussah.
Hoffmanns Hotel Falk, Bismarckstraße 4. 1884 von Heinrich Hoffmann erbaut, 1889 erweitert. Das Hotel gehörte zu den ersten Adressen für jüdische Badegäste. Der Nachfolger, Julius Hoffmann, spielte im öffentlichen Leben der Insel eine wichtige Rolle. Zudem war er der letzte Synagogenverwalter. Das Hotel wurde 1933 arisiert.
So steht es kurz und kühl auf der Homepage von Norderney, Chronik einer Insel. Die knappe Meldung verschweigt den langjährigen Prozess um das Hotel Falk, der erst 1970 endet. Die Gegner der Rückerstattung, Gerichte, Landesämter, argumentierten, das Hotel sei schon vor 1933 fast pleite gewesen und zudem in einem erbärmlichen Zustand. Julius Hoffmann habe das Hotel also nicht verkaufen müssen, weil er als Jude verfolgt worden sei. 1970 verglichen sich das niedersächsische Finanzministerium und die Kläger. Das Land zahlte 300.000 D-Mark und verkaufte die Immobilie für 360.000 Mark. Gewinn 60.000 Mark. Ruth Frankenthal, viele Jahre Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Münster, schreibt in dem Buch »Jüdisches Leben auf Norderney«, zwar habe sich nach 1969 in den Amtsstuben viel geändert,
aber auch weiterhin hatte der wirtschaftliche Aspekt Vorrang vor dem moralischen, wie gerade im Verfahren um das Hotel Hoffmann Falk sehr deutlich wird. Es wird nicht zum Wohle des Geschädigten verhandelt, sondern zum Wohle des Landes.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
NDR 1 Niedersachsen, unser Thema. Vom Umgang mit dem jüdischen Erbe.
Das Landjudentum gibt es seit 1938 mit dem Novemberpogrom beziehungsweise seit den Deportationen 41, 42 nicht mehr. Das ist untergegangen, zerstört.
Gisbert Strohdrees, Historiker und Journalist beim Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben in Münster, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Landjudentum. In seinem vor wenigen Wochen erschienenen Buch »Jüdisches Landleben« geht es vor allem um Westfalen. Vielfach gibt es aber auch Kapitel über Niedersachsen, die Grafschaft Bentheim und Osnabrück. Überall in Deutschland gab es in den Dörfern jüdische Gemeinden. Die Jüdinnen und Juden lebten dort seit Jahrhunderten. Die Landjuden damals sprachen meist Hochdeutsch untereinander und in der Familie, Plattdeutsch mit den Dorfbewohnern und Hebräisch in der Synagoge oder im Bethaus. Und es gab noch eine vierte Sprache.
Landjuden in Westfalen waren ja im Viehhandel tätig oder im Getreidehandel. Und vor allem im Viehhandel wurde eine ganz besondere Sprache gesprochen, das Jüdisch-Deutsche oder das Lachudische wurde es genannt oder auch die Vierhändlersprache. Das war so ein Gemisch, das auch über Jahrhunderte entstanden ist, ein Gemisch aus Jiddisch, aus Deutsch, meistens war die Grammatik Deutsch, aber die Worte waren Jiddisch oder auch Ruttwelsch oder kamen auch aus süddeutschen Dialekten. Das war so eine Alltagssprache, es war aber gleichzeitig eine Berufsjargon, eine Handelssprache, die vor allem auf den Viehmärkten gesprochen wurde. Teilweise noch in den 50er Jahren.
Aber das war angenommen eine richtige Viehhändlersprache. Das haben auch nicht jüdische Viehhändler, haben diese Sprache auch beherrscht. Und das hat hauptsächlich stattgefunden deshalb, damit auf Märkten die Bauern, die dorthin gekommen sind, nicht unbedingt sofort verstanden haben, was die Tiere kosteten.
Michael Grünberg, Vorstandsvorsitzender der jüdischen Gemeinde Osnabrück, stammt aus dem emsländischen Sögel.
Mein Vater war Viehhändler, Viehkaufmann in dritter Generation. Ich habe dann das Geschäft weitergeführt in vierter Generation. Viehhändler, das waren ja im Grunde genommen die Berufe, die Juden zu der Zeit ausüben durften. Gerade im ländlichen Bereich haben das eben doch viele gemacht. Die waren Schlachter, Kolonialwarenhändler oder Viehhändler.
Die Familie Grünberg betrieb neben dem Viehhandel auch Landwirtschaft.
Ja, das war eigentlich auch der Hauptgrund, der meine Familie veranlasst hat, nicht auszuwandern. Die hatten die Möglichkeit gehabt, 1939 noch ganz im Frühjahr auszuwandern nach Argentinien. Meine Großeltern haben entschieden, dann das nicht zu machen, weil die Nazis noch einen kleinen Hagen eingebaut haben. Die finanziellen Dinge waren alle abgewickelt. Das musste man auch teuer bezahlen, die Ausreise. Aber dann gab es eben das Gesetz ganz plötzlich, dass meine Großeltern die Kinder, also mein Vater mit seinen beiden Geschwistern, hätte alleine nach Argentinien schicken müssen und sie selber durften erst 6 Monate später ausreisen. So haben sie eben überlegt, wir haben eine Landwirtschaft, das heißt, wir werden immer was zu essen haben, wir sind soweit autark und wenn das vorbei ist, werden wir vielleicht auch wieder unser Geschäft machen, unser Viehhandel aufmachen können und haben so entschieden zu bleiben.
Ein tragischer Fehler, der aber häufig gemacht wurde. Die Juden waren deutsche Staatsbürger und vielfach auch deutsche Patrioten.
Ja, meine Familiengeschichte ist eben leider so, dass mein Vater als einziger seiner Kernfamilie den Holocaust überlebt hat und dann zurück nach Sögel gegangen ist. Heute für viele Menschen, teilweise für mich selber auch unverständlich, aber man muss verstehen und wissen, dass die Abmachung in der Familie war, wer überlebt, trifft sich in Sögel. Zu Hause, denn das ist die Heimat gewesen.
Sögel war vor der Nazizeit eine sehr große Gemeinde.
Sögel ist leider das schlechteste exemplarische Beispiel dafür, was die Shoah tatsächlich gemacht hat. Sögel war eine große jüdische Gemeinde im Verhältnis zur christlichen Bevölkerung. In Sögel lebten 18 jüdische Familien mit ungefähr 100 Familienmitgliedern und müssen 85 Stolpersteine in Sögel verlegt werden. Daran kann man ermessen, was passiert ist.
Nach 1945 gab es keine jüdischen Gemeinden auf dem Land mehr. Diejenigen, die überlebt hatten und nach Deutschland zurückkehrten, zogen in die Städte.
Es gab, das muss man eigentlich so wissen, nach der Shoah gab es in Niedersachsen 3 jüdische Gemeinden. Das war die jüdische Gemeinde Hannover mit in den 1980er Jahren ungefähr 400 Mitgliedern. Es gab die jüdische Gemeinde Osnabrück mit ungefähr knapp 100 Mitgliedern und es gab die jüdische Gemeinde Braunschweig mit 50 oder 60 Mitgliedern. Das war das jüdische Leben in Niedersachsen. Nach 1945, vorher gab es eben die ganzen vielen kleinen Landgemeinden, ganz große Gemeinde in Emden, die größte Gemeinde mit über 1000 Mitgliedern. Und dann gab es aber eben in den 1990er Jahren den Zuzug, es haben sich neue Gemeinden gegründet, es haben sich auch in Oldenburg jüdische Gemeinden, eine jüdische Gemeinde wieder gegründet, in Delmenhorst, in Hameln, in Hildesheim und so weiter, in Göttingen, sodass es tatsächlich dann wieder mehr jüdische Gemeinden in Niedersachsen gab.
Jüdinnen und Juden leben seit Jahrhunderten in Deutschland. Sie waren bis zur Shoah Teil der deutschen Kultur. Allein das Lexikon deutsch-jüdischer Autoren umfasst 22 Bände. Moses Mendelssohn, Marcel Reich-Ranitzky, Heinrich Heine sind willkürlich herausgegriffen. Einige besonders prominente Beispiele.
Ja, das ist auch für mich persönlich eine der ganz großen Überraschungen gewesen, dass es einige niederdeutsche oder plattdeutsche Autoren jüdischer Herkunft oder mit jüdischem Hintergrund oder jüdischen Bekenntnisses gegeben hat, die durchaus ihr Publikum, vielleicht sogar auch ein Massenpublikum erreicht haben. Überraschend war für mich eben auch Karl van der Linde kennenzulernen, aus einem ganz kleinen Dorf Feldhausen in der Grafschaft Bentheim stammend. Die Eltern von Karl van der Linde bewirtschafteten so eine ganz kleine Nebenerwerbslandwirtschaft und sie handelten mit Schafen und mit Fleisch und mit Fellen, also so eine typische landjüdische Existenz, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Er hat in einer Druckerei in Neuenhaus eine Lehre absolviert, ist dann nach Hamburg gegangen, hat also da offenbar auch schon irgendwie mit gedruckten Texten sehr viel zu tun gehabt und hat immer nebenbei kleine Gedichte und ja, Vertelsels, wie man auf Plattdeutsch sagt, Dönekes geschrieben, aber weit darüber hinaus. Und er hat dann in den 20er Jahren zurückgekehrt in seinen Heimatort dann so eine zweite Karriere hingelegt, eben als niederdeutscher Autor.
Karl van der Linde, aufgewachsen in der Grenzregion zu den Niederlanden, war immer für Völkerverständigung.
Holland en de Graafschap Bentheim hebt geen Misskunst, kennt geen Hass. Holland en de Graafschap Bentheim helpt sich, wo het kommt to pass.
Der war in der Region bekannt. An Heimatabenden trat er auf und las vor einem sehr amüsierten Publikum und sehr interessierten Publikum. Vor allem in den 20er Jahren war er sehr beliebt in der Region, hat sehr viel veröffentlicht in Zeitungen, regelmäßige Kolumnen, Gedichte geschrieben. Manches ist sozusagen Alltagsjournalismus. Heute würde man sagen, ja, das sind so Kolumnen, die man liest und dann weglegt. Aber manche Gedichte haben durchaus einen gewissen Anspruch.
In einem seiner Gedichte beklagt er die wachsende Judenfeindschaft. Es heißt die Reichstagswahl 1920.
Wie sit ja deep in Kolk. Schuld heft dran mit dat Judenvolk, wo et kommt te pass. Drum mör i wählen de Partei, der christlich is en judenfrei.
Schon in den 20er Jahren verstummt Karl van der Linde. Die völkische Bewegung mit ihrem Antisemitismus wird stärker. Karl van der Linde stirbt 1930. Sein Werk wird vergessen und verfemt. Das ändert sich in den 70ern. Auf dem jüdischen Friedhof erinnert ein Denkmal an ihn. 2004 wird die Grund- und Hauptschule Feldhausen in Karl-van-der-Linde-Schule umbenannt. Ob Feldhausen in der Grafschaft Bentheim oder Sögel, überall in Deutschland verändert sich etwas in den 80er Jahren.
Weil da passiert was. Und zwar, es passiert vor allen Dingen was der Zivilgesellschaft. Es bilden sich Initiativen, die sich bewusst machen, hier vor Ort steht eine Synagogenruine oder hier stand zumindest eine Synagoge und hier muss ein Gedenkstein hin. Dieses zivilgesellschaftliche Engagement kann man gar nicht hoch genug schätzen.
NDR 1 Niedersachsen, unser Thema. Was eigentlich geschah mit den zerstörten Synagogen, den verwüsteten Häusern und Geschäften? Erstattung, Rückgabe und Entschädigung waren nach 1945 ein schwieriges Thema. Die Deutschen waren ja die Opfer, so die weit verbreitete Erzählung. Die Shoah war weit weg, vor allem im besetzten Polen geschehen. Wenn Juden Ansprüche anmeldeten, kam es häufig zu langen Verhandlungen und langwierigen Prozessen. Trotzdem, so Gisbert Strohdrees, gelang es immer wieder, dass Eigentum erstattet wurde und Entschädigungen gezahlt wurden.
Und es gab große Widerstände. Sie mussten oft über viele, viele Jahre kämpfen, um zu ihrem Recht zu kommen. Das ist die eine Seite der Medaille. Es wurden sehr viele Bremsen gezogen von Seiten der ja immer noch nationalsozialistisch gesinnten Gesetzgebung und Verwaltung. Die war ja bis, wie wir heute wissen, bis in die 70er Jahre hinein wurden da ja viele Ehemalige untergebracht und hatten sozusagen, waren frisch gewendet und gingen da sozusagen weiter in ihrer Politik nach. Trotzdem muss man sagen, bis in die 70er Jahre sind also in Westdeutschland rund 130.000 Fälle an Rückerstattung sozusagen restituiert worden. Immerhin von einem Volumen von 2,5 Milliarden D-Mark. Das ist schon eine stattliche Summe.
Ein Beispiel, der Hof der Osnabrücker Familie Stern. Sie hatte im nahen Westerkappeln einen Hof. Der war ein besonderer Hof.
Es gab diesen Bauernhof in Westerkappeln. Auf dem gab es seit 1933, 1934 eine Art Auswanderer-Lehrgut, so hieß es offiziell. Die Jugendlichen, die das betrieben haben, nannten es selber Kibbutz Westerbeck. Westerbeck war die Bauerschaft, in der dieser Bauernhof lag. Die Jugendlichen waren Mitglied einer zionistischen Pfadfinderorganisation, die so sehr, ja, sehr auf Sport und auf Erziehung und so weiter setzen. Maccabi Hazair hieß dieser Bund. Und die hatten in den 1930er Jahren etliche dieser Hachschara, Lehrgüter, vor allem rund um die großen Städte. Also rund um Berlin zum Beispiel gab es einige, in Schlesien gab es einige, in der Nähe von Hamburg, im Norddeutschen.
und eben auch in Westerkappeln bei Osnabrück.
Es war auch ein eher kleinerer Hof, also etwa 100 Jugendliche haben dort in 4 Jahren diese landwirtschaftliche Ausbildung absolviert, mit dem Ziel, ein Zertifikat zu bekommen. Und mit dem Zertifikat konnten sie das Dritte Reich, also das NS-Regime, verlassen und in Palästina, damals noch britisches Mandatsgebiet, einreisen. Die Briten waren da auch sehr restriktiv. Man konnte damals nur nach Palästina einreisen, wenn man zum Beispiel dieses Zertifikat hatte. Und dieses Zertifikat wurde erteilt nach dieser landwirtschaftlichen Ausbildung. Deswegen waren diese Hachschara-Güter so wichtig. Und sie sind im Prinzip auch Zeichen der jüdischen Selbstorganisation und der jüdischen Selbstbehauptung.
Sie waren nicht nur Opfer, so Gisbert Stroh-Drees, sondern sie haben sich auch gewehrt. Im November 1938 überfiel die SA diesen Hof. Die Verwalter wurden verprügelt, die Jugendlichen nach Buchenwald deportiert. Der Osnabrücker Viehhändler und Hofeigentümer Rudolf Stern wurde 1938 in das KZ Buchenwald verschleppt. Dort zwangen ihn die Nazis, seinen Hof zu verkaufen. Er habe gehofft, dadurch freizukommen, wie er später schrieb. Er überlebte das Ghetto Riga, das KZ Stutthof, das SS-Sonderlager in Lettland und in Kiel ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme. Nach 1945 versuchte er, den Hof, der an den Landwirt Heinrich Pöppelwert aus dem Raum Lippe verkauft worden war, wiederzubekommen.
Man kann nicht pauschal sagen, dass das eine große Katastrophe gewesen ist mit der Rückerstattung. Ganz im Gegenteil, wenn man die Rückerstattungsakten zum Beispiel auch für den Hof Stern sich anguckt, ja, da gab es natürlich sehr komplexe Interessen und sehr viele alte Nazis haben dann natürlich versucht, sozusagen ihre Interessen auch weiterhin sozusagen durchzusetzen oder auch zu behalten, was von dem sie glaubten, dass es ihnen gehören würde. Das war natürlich eine ständige Auseinandersetzung. Und die ehemaligen jüdischen Besitzer mussten sich natürlich auch mit so einer Art, ja, mit alten Bekannten auseinandersetzen. Also mit ehemaligen Nachbarn, mit nationalsozialistischen Rechtsanwälten, die plötzlich keine braune Robe mehr trugen und so weiter und so fort.
Wie ein solches Verfahren vonstatten ging, mit welchen harten Bandagen da gekämpft wurde, erläutert Gisbert Stroh-Drees am Beispiel des Hofes Stern.
Im Fall des Rudolf Stern zum Beispiel gibt es eine sehr interessante Auseinandersetzung. Da können Sie schon am Datum des Schriftwechsels erkennen. Die Gegner der Rückerstattung schreiben sozusagen, wir bleiben bei unserer Meinung und wir erstatten gar nichts zurück. Mit dem Datum vom 20. April 1952, 20. April, Führers Geburtstag.
Yes.
Die Befürworter, der Rechtsanwalt, der auf Seiten Rudolf Stern sozusagen versucht, für seinen Mandanten das Recht durchzusetzen und die Rückerstattung zu bekommen, antwortet mit Datum vom 8. Mai. Sie müssen nur das Datum sich auf den Mund zergehen lassen, da wissen Sie schon sozusagen, der stand ganz klar auf Seiten dieses der Sieger und ganz klar auf Seiten der Demokratie.
1952 erhält Rudolf Stern die vollständigen Eigentumsrechte zurück. Stern und Pöppelwert einigen sich in einem außergerichtlichen Vergleich. Einzelheiten sind nicht bekannt. Rudolf Stern stirbt 1957. Seine Ehefrau verkauft den Hof 1960 an den Landwirt Heinrich Pöppelwert. Dessen Nachfahren gehört heute der Hof. Wie viele andere Synagogen war auch die Osnabrücker Synagoge im November 1938 Ziel der SA und interessierter Bürger. 90 Gemeindemitglieder wurden am selben Tag zunächst in den Zellen des Gestapo-Kellers inhaftiert und wenige Tage später ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Die Synagoge war durch den Brand beschädigt, nicht jedoch völlig zerstört worden. Oberbürgermeister Erich Gärtner fand aber baupolizeiliche Gründe, noch am Tag der Brandstiftung den Abriss des Gebäudes anzuordnen. Die jüdische Gemeinde sollte nun sofort die Hypothek, die sie für die Synagoge bei der Stadtsparkasse Osnabrück aufgenommen hatte, zurückzahlen. Das konnte sie nicht. Also wurde das Grundstück zwangsversteigert. Nach 1945 wurden dann Rückgabe und Entschädigung verhandelt.
Federführend abgewickelt hat damals die Stadtsparkasse Osnabrück. Auf der einen Seite war die jüdische Gemeinde Vertragspartner sozusagen und auf der anderen Seite das Land Niedersachsen. Denn das Grundstück ist direkt schon 1939 in Besitz des Landes übergegangen. Man hat einen Wert für die Immobilie festgestellt von knapp 80.000 Reichsmark damals. Die Synagoge ist ja bezahlt, finanziert worden von Gemeindemitgliedern aus Osnabrück. Es gab einige Wohlhabende, die auch entsprechend viel gegeben haben, dass dieser Bau realisiert werden konnte.
80.000 Reichsmark als Entschädigung. Soweit alles in Ordnung, ganz und gar nicht.
Allerdings musste die jüdische Gemeinde oder ist die jüdische Gemeinde verpflichtet worden, das Grundstück sozusagen besenrein zu übergeben. Das heißt, die Trümmerreste mussten abgetragen werden und so weiter und so fort. Und man hat dann vom Land die 80.000 Reichsmark in Abzug gebracht für die Herstellung des Grundstückes. Und somit war das am Ende für die jüdische Gemeinde eine Nullnummer. Und das Grundstück ist in den Besitz des Landes Niedersachsen übergegangen.
Neben der Synagoge hatte die jüdische Gemeinde noch ein bebautes Grundstück, das nicht zerstört worden war.
Neben der zerstörten Synagoge stand ja das Gemeindehaus, in der sich damals die jüdische Schule befand, in dem der Vorbeter gewohnt hat und einige andere Räume und einige kleine Wohnungen untergebracht waren. Und in diesem Gebäude hat das jüdische Leben praktisch wieder angefangen. Einige wenige Osnabrücker, die zurückgekommen sind, haben sich dort eigentlich überlegt, okay, wir machen dort weiter. Man hat dann die Idee gehabt, die Synagoge wieder aufzubauen. Sicherlich nicht in der Größe, in der Form, wie sie vor dem Krieg gestanden hat. Aber man hat sich überlegt, dort die Synagoge wieder aufzubauen. Das war ein relativ großes Grundstück. Und dann auch auf der anderen Seite des Grundstückes Wohnungen zu bauen, damit es wieder überhaupt die Möglichkeit gab, für jüdische Menschen sich dort anzusiedeln. Dieses Vorhaben ist vom Stadtrat Osnabrück kategorisch abgelehnt worden.
Trotz aller Schwierigkeiten und der geringen Anzahl der Angehörigen entschloss sich die Gemeinde zu Osnabrück, eine Synagoge und ein Gemeindehaus aufzubauen. Die Grundsteinlegung für die neue Synagoge erfolgte am 11. Dezember 1967. Bis 1938 drückte die Synagoge in Osnabrück, wie in vielen anderen Städten, das Selbstbewusstsein der Jüdinnen und Juden und ihre Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft aus. Die alte Synagoge lag in der Mitte der Stadt, die neue liegt am Stadtrand. NDR 1 Niedersachsen, unser Thema vom Umgang mit dem jüdischen Erbe. Entdecken Sie die vielfältige Auswahl an Gallusschuhen für Herren in verschiedenen Designs und Größen. Profitieren Sie von exzellenter Passform, Luftpolstersohle, Kugelferse und herausnehmbarer Fußpads. So wirbt heute das Unternehmen Deichmann für Gallusschuhe. Gallus ist ein lateinisches Wort für Hahn. Und Hahn heißt die jüdische Familie, die diese Schuhe hergestellt hat, in Göttingen. Christian Heinrich Zimmermann hat zusammen mit Dr. Thomas Klingebiel die Geschichte der Familie, ihrer Unternehmen und der Schuhmarke Gallus erforscht.
Die Marke Gallus war eben eine sehr erfolgreiche Schuhmarke, weil die Schuhe in den 20er Jahren gab es dann den sogenannten Kartonschuh, also dass man auf Halde produziert, nicht mehr auf Bestellung, sondern das war ja der klassische Schuhhandel, dass ein Schuhmacher in der Stadt, gab es hier in Göttingen, weiß ich, fast über 100 Schuhmacher, die für die Bürger ihre Schuhe machten. Und jeder hatte einen Leisten bei seinem Schuhmachermeister. Das wurde quasi durch die Industrialisierung der Schuhproduktion, an der Hahn auch beteiligt war, verändert. Und man hat dann diese Marke gebraucht, man hat aber auch die Schuhgrößen entwickelt. Und man hat die dann in Kartons verpackt und dann über die Kaufhäuser, die auch in der Zeit entstanden sind, quasi auf dieser Verkaufsschiene zur Kundschaft gebracht. Das war also wirklich revolutionäres, neues, modernes Marketing.
Nathan und Max Hahn waren reich. Ihre Häuser bauten sie im vornehmen Göttinger Ostviertel. Sie besaßen mehrere große Gewerbegrundstücke, etliche Häuser und unbebaute Grundstücke. Und sie spielten eine führende Rolle in der jüdischen Gemeinde. Mit Beginn der Nazi-Regierung 1933 gerieten die Hahns unter Druck.
Insofern sind die Hahns eine Familie, an der man eigentlich studieren kann, wie diese Arisierungsvorgänge zwischen 1933 und 1945 abgelaufen sind. Und man könnte das natürlich fortsetzen und kann sagen, man kann an dieser Familie auch studieren, wie dann das gesamte Wiedergutmachungsgeschehen in den 1950er, 60er Jahren, zum Teil bis Anfang der 70er Jahre, vonstatten gegangen ist. Und das macht das Exemplarische aus, dieser Familie, jetzt unabhängig von den Schicksalen, die die einzelnen Familienmitglieder hatten.
Thomas Klingebiel, Mitglied der Historischen Kommission Niedersachsen und Bremen, hat erforscht, wie der sogenannte Arisierungsprozess bei der Familie Hahn verlief. Als erstes verkauften die Hahns ihren Anteil an einer Zeitung.
Sie haben also diesen Anteil schon relativ früh offensichtlich auf Bitten auch des Verlegers verkauft, um Angriffsflächen von dieser Zeitung wegzunehmen. Das war eben die liberale Zeitung in Göttingen. Es gab eine andere Zeitung, die dem Namen nach heute auch noch weiter besteht, die dann ein Jahr später auch diese liberale Zeitung vereinnahmt hat. Das war gewissermaßen der erste Schritt einer Arisierung, die Familie Hahn vornehmen musste.
Die Hahns haben dem Druck der Nazis einige Jahre standgehalten.
Sie haben den Verkauf von ihrer Stammfirma und von ihren Immobilien hinausgezögert, auch deshalb, um sich die Möglichkeit zu verschaffen, ihre Familienangehörigen, das heißt erstmal die Kinder, ins ihre Ausland zu bringen, weil man das bis dato versäumt hatte. Nicht? Man hatte zu lange darauf gesetzt, dass sich die Dinge wieder verändern würden und man dann doch die Möglichkeit gehabt hätte, in Deutschland zu bleiben.
Und erst 1941 wurde dann die Situation für die Hahn so schwierig, dass sie dieses Ganze verkaufen mussten. Und dann habe ich einen Brief gefunden zwischen Nathan Hahn und meinem Großvater, in dem er Hahn, meinen Großvater, bittet, ob er nicht diese Immobilie kaufen könnte, weil sie müssten das verkaufen im Rahmen dieses Gesetzes Verwertung jüdischen Vermögens und sie hätten keine Chance mehr. Und der Bruder Raphael saß auch quasi in Schutzhaft, hieß das damals, von der Reichspogromnacht angefangen bis über ein Jahr oder 9 Monate oder ich weiß es nicht mehr genau.
Der Großvater von Christian Heinrich Zimmermann, der schon länger geschäftlich mit den Hahns verbunden war, kauft diese Immobilie.
Und das Geld ist von meinem Großvater quasi an die Hahnsche Familie überwiesen worden. Und dann ist das aber quasi über die Zwangsverwaltung der jüdischen Vermögen ist quasi das Geld auf Sperrkonten gelandet und dann quasi letztlich ans Finanzamt Moabit gegangen.
Trotz des allgemeinen Ausreiseverbotes und der Deportationen konnten die Kinder gerettet werden. Sie konnten ins Ausland flüchten. Den Brüdern Max, Nathan und Hermann und ihren Ehefrauen Betty und Gertrud gelang dies nicht. Sie wurden deportiert und ermordet. Nach dem Krieg kehrten die Erben für eine Zeit lang nach Göttingen zurück, um das enteignete Familienvermögen rückerstattet zu bekommen.
Die eigentliche Wiedergutmachung setzt ein erst zu Beginn der 1950er Jahre. Der wichtigste Vorgang ist eigentlich das Jahr 1952, weil da dann der Bundestag überhaupt erst dieses alliierte Rückgabegesetz in das eigene Recht aufgenommen hat. Und das heißt, das war dann eben auch für die deutsche Justiz verpflichtend, dem nachzukommen. Und dann hat eben die deutsche Justiz mit diesen Wiedergutmachungskammern angefangen, diese ganzen Wiedergutmachungsanträge zu bearbeiten. Und das Ganze hat rund 20 Jahre gedauert.
Im Laufe der Jahre ist die Familie Hahn entschädigt worden. Die Immobilien etwa wurden zurückgegeben oder man einigte sich auf einen Vergleich, weil die Erben ohnehin nicht nach Deutschland zurückkehren wollten. Mögen auch materielle Verluste wie Immobilien etwa entschädigt worden sein, Ansprüche auf geistiges Eigentum sind jedoch kaum betrachtet worden, wie zum Beispiel die Marke Gallus, so Christian Heinrich Zimmermann.
Und das trifft auch eine ganze Menge anderer Marken. Ich sage nur mal Tempo-Taschentücher oder die großen Kaufhäuser Hertie, Karstadt. Und so geht das bis Romika-Schuhe. Es gibt also gerade im Schuhbereich eine ganze Menge jüdischer Schuhfabriken, die in den 20er Jahren groß wurden, Salamander-Schuhe. Und jede dieser Marken hat eigentlich eine eigene Arisierung erlebt. Und die Marken haben überlebt, also wirklich viele Marken haben überlebt. Und es gibt kein Register oder keine Veröffentlichung, in der das deutlich wird, welche Marken das sind.
Heute ist es nicht mehr vorstellbar, dass noch erhaltene Synagogen abgerissen werden. Denn da müsste ja, wenn nicht das Gewissen, der Denkmalschutz einschreiten.
Denkmalschutz. Ich habe so viele Beispiele. Da hat der Denkmalschutz entweder viel zu spät reagiert oder man ist über den Denkmalschutz hinweggegangen, die umkämpfte Synagoge in Detmold beispielsweise, eine der ältesten Nordwestdeutschlands, die ja, um die ja jetzt gekämpft wird, weil der Eigentümer, ein rechtsradikaler, notorisch rechtsradikaler Rechtsanwalt, sie unbedingt abreißen will und bereits die Abrissbagger, den Abrissbagger davor gefahren hat, die steht auch unter Denkmalschutz. Das nützt nicht.
Die Synagoge, es handelt sich um eine kleine Hofsynagoge, wurde 1633 gebaut. Sie wirkt etwas verfallen, ist aber dennoch gut erhalten. Bis heute steht sie noch. Das Mindener Verwaltungsgericht hat 2022 den Abriss verboten. Sie sei ein einzigartiges Zeugnis jüdischer Geschichte in Nordwestdeutschland. Vielleicht will der Rechtsanwalt sie gerade deswegen abreißen. Wiedergutmachung ist nicht möglich, millionenfacher Mord ist nicht wiedergutzumachen, weder in materieller noch in moralischer Hinsicht. Schon Adenauer ging es bei dem deutsch-israelischen Wiedergutmachungsabkommen 1952 nicht darum, um Verzeihung zu bitten, sondern um die internationale Anerkennung der jungen Bundesrepublik Deutschland. 1938, also vor 86 Jahren, brannten die Synagogen, wurden jüdische Geschäfte und Häuser geplündert und zerstört, Jüdinnen und Juden ermordet und vertrieben. Der Historiker Goldhagen bezeichnete die Novemberpogrome als das wohl aufschlussreichste Ereignis der gesamten NS-Zeit. In dieser Nacht wurde eine Grenze überschritten. Und heute? Der Antisemitismus bleibt nicht mehr im Verborgenen. Er war nie weg, heute aber lebt er sich wieder offen aus. Michael Grünberg verbirgt sein Entsetzen nicht. Der besonnene Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Osnabrück antwortet auf die Frage, ob die deutschen Jüdinnen und Juden wieder auf gepackten Koffern sitzen.
Ich glaube, ich kann das mit Ja beantworten.
Das war unser Thema, vom Umgang mit dem jüdischen Erbe. Eine Sendung von Michael Niehaus. Am Mikrofon war Thorsten Pawlak.